SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Caroline Notebart.
Guten Morgen.
Wie geht's Ihnen?
Sehr gut, Herr Atassi.
Sie waren vor 2 Jahren schon mal bei uns in der Sendung und sind Neurowissenschaftlerin. Jetzt müssen wir natürlich versuchen, uns nicht zu wiederholen, aber das wird gar nicht so schwer sein, glaube ich. Wie haben Sie sich denn auf die Sendung vorbereitet? Also so, um das Beste aus Ihrem Gehirn für die nächsten 2 Stunden rauszuholen.
Ich glaube mal gut durchatmen, das zuerst mal und vor allem auch für mich, was wichtig ist, um irgendwie nicht zu viel vorzubereiten. Einfach mal spontan zu schauen, was so kommt, welche Frage kommen und spontan Antwort geben. Mhm. Ich glaube, so habe ich mich vorbereitet, keine Vorbereitung zu treffen.
Mhm. Wenn wir jetzt hier beide so sitzen, also die nächsten 2 Stunden, wissen wir machen Sendung und unterhalten uns dann hoffentlich angeregt, nutzen wir da unser Gehirn dann wirklich optimal? Ist das so ein gutes Beispiel dafür?
Ob wir es jetzt optimal benutzen, das könnte ich nicht sofort sagen. Also das, was ich für mich sagen kann zum Beispiel, ist, dass vor allem Anfang einer Sendung oder Anfang eines Vortrags zum Beispiel bin ich so oder so nervös. Ich glaube, das werde ich wahrscheinlich immer haben. Und es ist genau die Nervosität, das eigentlich macht, dass mein Gehirn nicht so optimal funktioniert am Anfang. Ist auch ganz normal, ich glaube auch ganz gesund. Also von meiner Seite kann ich sagen, also das dauert immer ein bisschen, bis ich ganz reinkomme und dann wirklich auch so im Flow komme.
Ja, wir haben ja zum Glück ein bisschen Zeit dafür. Das Interessante ist ja, das Gehirn macht eigentlich nie Pause. Sie haben vorhin gesagt, da ist die Nervosität, die ist also schon vorher da. So, ich habe mal nachgelesen, knapp 70.000 Gedanken und Bilder Tag für Tag rauschen die da durch, selbst wenn wir relaxen.
Genau.
Das heißt, das Relaxen, das bringt mir eigentlich gar nichts.
Das Relaxen ist eigentlich kein Relaxen für das Gehirn. Also es ist ja so, und das haben wir auch ziemlich neu entdeckt, also lass uns mal sagen, die letzten 10 Jahre haben wir das uns angeschaut in der Forschung. Das Gehirn ist eigentlich nie in Ruhe. Es produziert die ganze Zeit spontane Aktivität. Deswegen nennen wir das auch spontane Aktivität, weil wir das überhaupt nicht vermeiden können. Und diese spontane Aktivität, die führt zum Beispiel zu unseren Gedanken, zu Ablenkungen, zu unseren Emotionen, zu unseren Impulsen. Und das macht das Gehirn eigentlich die ganze Zeit. Und ich glaube, es ist gerade eine Kunst, um da den eigenen Weg reinzufinden in diese ganze spontane Aktivität.
Mhm. Wenn man sich das mal bewusst macht, wird es ja auch ganz schön zisselig dann so ein bisschen, wenn man denkt, oh Gott, mein Gehirn ist jetzt die ganze Zeit aktiv. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind nervös. Haben Sie jetzt irgendwas gemacht, um die Nervosität zu überwinden? Oder haben Sie gedacht, der Moderator, der wird das schon richten für mich?
Nee, ja, das auch. Also ich habe volles Vertrauen auch. Aber ich habe mal gut durchatmet. Ich glaube, mal gut durchatmen, das hilft schon ungemein auch. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste, atmen.
Sich ablenken?
Ablenken tue ich weniger. Im Gegenteil, ich würde ganz bewusst sogar meine Aufmerksamkeit zu meiner eigenen Nervosität bringen, quasi mal zu spüren, was gerade so in meinem Körper passiert. Und ich glaube, genau damit auch wird diese Nervosität weniger. Weil wenn ich meine Aufmerksamkeit zu meinem Körper bringe, hier und jetzt, bin ich viel weniger mit meinen Gedanken beschäftigt. Und das sind genau meine Gedanken, die zu meiner Nervosität führen. Also das ist etwas, glaube ich, was ich sehr häufig tue, wenn ich nervös bin für einen Vortrag oder so.
Und klappt das gut gerade?
Ja, gut. Jetzt geht schon viel besser.
Das ist sehr schön. Genau, Seminare haben Sie gerade gesagt. Das machen Sie ja zum Beispiel an der Goethe Business School in Frankfurt. Wie fangen Sie da an? Also wie bringen Sie da Ihre Teilnehmerinnen, die Teilnehmer an diese doch abstrakte Materien, Neurowissenschaften? Bringen Sie die
genau
da an? Vielleicht mal ganz kurz noch.
Ich habe da wirklich auch einen Trick. Also die Übung, womit ich immer anfange, ich habe eine Glasflasche. Ich stelle die Glasflasche auf einem Tisch. Oben auf der Glasflasche liegt ein Ping-Pong-Ball. Und dann frage ich Leute, Richtung diese Glasflasche zu laufen und in der Bewegung dieses Ping-Pong-Bällchen von der Flasche zu schießen mit einem Finger. Und keiner schafft das. Dann habe ich alle Leute mit, weil die nicht verstehen, warum sie es nicht schaffen. Da sage ich, wir werden das Gehirn mal anschauen und was da gerade passiert.
Ein Ping-Pong-Ball auf einer Flasche, den ich mit dem ausgestreckten Arm im Vorbeilaufen wegschnippen soll. Diese Aufgabe, die machen Sie am Anfang Ihrer Seminare. Sie machen so Führungskräftetraining inzwischen. Sie waren aber lange in der Forschung tätig. Ich jetzt habe mir gedacht, auch wenn ich dort mit so einem ausgestreckten Arm an so einem Tischtennisball vorbeilaufe, das schaffe ich doch locker. Und jetzt sagen Sie aber, das schafft keiner.
Nee, ich muss sagen, von einer Gruppe von 10 Leute gibt es meistens eine Person, die es schafft. Und dann frage ich, versuche sie es nochmal und die schafft es meistens auch kein zweites Mal. Wenn es jetzt eine Person wäre, die es immer schaffen würde, dann wäre das genau die Person, die ich untersuchen wollte. Es ist auch ganz normal, dass man es nicht schafft.
Okay, also die wäre dann sozusagen das Anschauungsobjekt. Sie machen diese Übung aber, weil es die meisten Leute nicht schaffen. Neurowissenschaftlerin, das klingt toll und spannend, aber die meisten können sich darunter eigentlich wenig vorstellen. Wie sind Sie drauf gekommen?
Ja, ich weiß noch ganz genau in meinem Studium Psychologie, also ich habe angefangen Psychologie zu studieren und ich glaube im ersten oder zweiten Jahr hatte ich einen Kurs Neurologie und da hat der Professor erklärt, wie so ein Nervenzelle, wie das funktioniert und ich weiß noch, wie ich unglaublich, ich fand das wirklich so faszinierend, das war für mich wirklich emotional eine Welt, die sich für mich geöffnet hat. Da bin ich rausgegangen in der Pause, habe voller Begeisterung von dem Professor und seinen Inhalten geredet. Und meine Mitstudenten haben das gar nicht so nachvollziehen können. Aber für mich war das wirklich so das erste Mal, wo ich eine sehr große Liebe oder Leidenschaft entdeckt habe. Und dann habe ich mich entschieden, um innerhalb Psychologie quasi alles Mögliche im Bereich Neurowissenschaften zu studieren.
Was ist denn so toll an der Nervenzelle, also an diesem Neuron? Das steckt ja in dem Wort schon drin.
Ja, genau.
Also das kurz beschreiben?
Ja, das ist einfach... Das Gehirn an sich ist unglaublich intelligent aufgebaut. Das Gehirn ist wirklich da zum Überleben und so vieles wird von alleine spontan gemacht, damit wir überleben können. Und das alleine, dafür habe ich eine unglaublich große Faszination. Und das steckt so schon in einer Gehirnzelle drin. Und wie gesagt, habe ich dann danach alles Mögliche gemacht in diesem Bereich Neurowissenschaften und das war... eine sehr schöne Welt für mich.
Sie haben das kombiniert mit Psychologie, sodass genau. Man das auch jetzt, weil Sie es auch jetzt aktuell machen, auf Lebensfragen anwenden kann. So eine Gehirnzelle, die kann ja unheimlich viele Verbindungen eingehen. Und früher haben wir ja geglaubt, die Entwicklung des Gehirns ist dann auch abgeschlossen, wenn wir ausgewachsen sind. Aber inzwischen weiß man, dass das nicht stimmt.
Genau, so ist es. Das nennt man Neuroplastizität. Also die Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, um immer sich weiter zu ändern. Also wenn wir zum Beispiel jetzt die Sendung aufhören würde und ich gehe raus, Sie haben etwas Neues gelernt. Sie haben sich etwas Neues gemerkt. Aber das Neue, das steckt irgendwie in meinem Gehirn. Das heißt, dass das Gehirn sich eigentlich immer weiterentwickelt. Das ist die Neuroplastizität. Hm. Und tatsächlich, wir haben... viel früher gedacht, also irgendwie hört das Gehirn auf, sich zu entwickeln, aber das stimmt überhaupt nicht.
Wie zuversichtlich sind Sie denn? Also was werde ich mir wohl merken aus dieser Sendung? Geht das jetzt in mein Ultra-Kurzzeitgedächtnis? Das glaube ich nicht, das hält ja nur ein paar Sekunden, dann habe ich noch mein Kurzzeitgedächtnis, aber vielleicht schaffe ich es ja ein bisschen was rüberzuschieben. Wie viel schaffe ich da?
Das, was Sie mitnehmen werden heute, das sind genau die Sachen, die für Sie persönlich wichtig sind. Also wenn ich jetzt ein Thema anspreche, was gerade für Sie emotional wichtig ist, dann ist die Chance viel größer, dass sich das merken werden. Wahrscheinlich auch für eine längere Zeit. Wenn ich ihr etwas erzählen würde und das passt überhaupt nicht zu Ihnen als Person, dann ist die Chance eher groß, dass Sie es überhaupt nicht merken werden. Also was zu Ihnen passt.
Frau Notebart, Sie kommen aus Belgien und aus einer großen Familie mit sehr vielen Geschwistern. Wie viele waren es?
Genau. Ich habe 4 Schwestern und einen Bruder tatsächlich.
Und sind Sie da irgendwo in der Mitte angesiedelt oder die
Eltern
oder irgendwo
am Rand? Genau, ganz in der Mitte bin ich, ja.
Wie hat sich's gelebt, so als richtiges Sandwich-Kind? Das ist aber ein großer Sandwich.
Ja, das ist ein großes Sandwich, ja, tatsächlich. Also die Ältere, die hat immer die Chance gehabt, um sehr viel auszuprobieren, alles als Erste tun. Ja, und die Jüngere ist immer irgendwie das Baby geblieben und dann die Kinder, die irgendwie so vergessen werden, sind die Kinder in der Mitte. Und da saß ich, aber ich habe das nicht so wahrgenommen, also ich habe das nicht so erfahren, ja.
Warum frage ich das? Ich möchte eine Geschichte erzählen, nämlich dass Sie mit 16 schon von zu Hause weggegangen sind. Sie sind sehr früh auch schon zu Ihrer Wissenschaft gekommen und mit viel Leidenschaft dahingegangen. Sie sind praktisch dann mit 16 hinaus, haben aber Ihren Schulabschluss so ein bisschen beschleunigt. Also sind
genau.
Sie eigentlich, muss man sagen, ein, wie man neudeutsch sagt, ein Brain?
Ja. Es ist tatsächlich so, dass ich schon sehr schnell weg war zu Hause und der große Vorteil, aus einer großen Familie zu kommen, ist, dass, also ich habe nur mit meiner Mama gelebt, die hat irgendwie auch nicht Energie und so viel Aufmerksamkeit gehabt, um immer mit uns beschäftigt zu sein.
Weil sie zu viele waren.
Zu viele, ja. Und das macht, dass man als Kind irgendwie den eigenen Weg suchen muss. Und da ich dann die große Liebe für die Neurowissenschaften und für das Studieren an sich auch gefunden habe, war das mein Weg. Und das war wirklich ein ganz klares Ziel für mich. Und da war ich 14, 15, da habe ich gedacht, so eigentlich möchte ich gerne zur Uni gehen, aber ich darf noch nicht, habe noch kein Abi geschrieben und ich hatte noch 2 Jahre zu tun. Und dann habe ich gedacht, weißt du, mach das einfach in einem Jahr. Dann bist du eigentlich fertig und dann kannst du gleich zur Uni gehen. habe ich meine Mutter darauf angesprochen, tue ich das nicht? Und sie sagt, mach, was du willst. Ja, wenn du das willst, tust du das, aber du nimmst dafür deine Verantwortlichkeit. Ich habe das gemacht und ein Jahr später war ich an der Uni.
Sie sind ja heute selber Mutter?
Ja, genau.
Von zwei Kindern, zwei Töchter haben Sie. Und wenn Sie jetzt heute so drüber nachdenken, was Ihre Mutter damals zu Ihnen gesagt hat, kann man das nur sagen, wenn man ganz viele Kinder hat und sagt, gut, lass ich eins halt ziehen. Könnten Sie es mit Ihren Töchtern genauso machen?
Ja, ich tue es tatsächlich auch so. Also ich glaube, ich gebe meinen Kindern unglaublich viel Freiheit, aber ich nehme mir sehr viel Zeit, darüber zu reden. Ich glaube, das habe ich mit meiner Mutter jetzt nicht gemacht, einfach auch, weil sie nicht immer die Zeit dafür hatte. Die Zeit habe ich schon oder die nehme ich mir wenigstens schon. Und ich glaube, ich tue genau das auch, aber mit viel Reden.
Sie haben sehr früh, haben Sie gesagt, die Leidenschaft für das Studieren an sich und für die Wissenschaft entdeckt. Wenn man das schon so früh weiß, ich habe da auch ein Talent. Welcher Teil im Gehirn ist denn da eigentlich aktiv?
Da würde ich sagen, also es gibt natürlich, also das Gehirn arbeitet wie eine Einheit quasi. Also von daher ist es ganz schwer zu sagen, es ist jetzt ein Teil oder anderen Teil. Aber das, was ich glaube ich gut entwickelt habe, sind die Strukturen, die für kognitive Fähigkeiten sehr wichtig sind. Und das ist zum Beispiel ein Präfrontalkortex. Also der Präfrontalkortex, das ist eine Struktur, die ganz vorne liegt in meinem Gehirn, ist auch wirklich als allerletzte erst ganz entwickelt, mit 24 Jahre alt. Und es ist eine Struktur, die eine sehr wichtige Rolle spielt für kognitive Fähigkeiten, kognitive Kontrolle, Arbeitsgedächtnis, Konzentrationsfokus und so weiter. Und ich habe es jetzt nicht bei mir getestet, aber ich glaube, dass die Struktur schon gut in Ordnung ist.
Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind mit 16, also Präfrontalkortex und Messung, das müssen wir unbedingt gleich nochmal besprechen. Ich habe aber noch mal eine persönliche Frage an Sie. Sie sind so früh von zu Hause weggegangen. Sie haben auch recht früh Kinder gekriegt und sind dann auch nach Deutschland gegangen. Viele Wechsel in Ihrem Leben gehabt, muss man sagen. Bereuen Sie heute diese Geschwindigkeit manchmal und sagen, ich wäre eigentlich lieber länger zu Hause geblieben? Oder sagen Sie, es war genau richtig so?
Es war genau richtig. Ich bereue wirklich gar nichts in meinem Leben, überhaupt nicht. Ich habe immer etwas daraus gelernt. Aber das, was ich am liebsten jetzt noch tun würde, ist wieder in die Uni gehen mit dem Wissen, das ich jetzt habe.
SWR1, Leute, heute Vormittag mit der Neurowissenschaftlerin Caroline Notebart. Sie selbst haben wir vorhin geklärt, Sie kommen aus Belgien. Ihre Kinder sind jetzt halb belgisch und halb irisch und Sie leben in Frankfurt.
Ja.
So, da kommen jetzt ganz viele Sprachen ins Spiel. Nämlich Sie kommen, wenn ich das verraten darf, aus dem flämischen Teil, damit
genau.
Ich jetzt nichts Falsches sage. Sprechen also entsprechend auch die Sprache. Was kommt denn da jetzt zu Hause alles zum Einsatz? Also flämisch, deutsch? Englisch sehe ich da schon mal?
Ja,
Französisch
genau.
Auch ein bisschen, oder?
Ja, schon ein bisschen jetzt auch. Vor allem, also zuerst Flämisch ist meine Muttersprache. Das ist auch ein Dialekt, was ich spreche. Da bin ich auch wirklich sehr stolz drauf. Und da spreche ich mit meinen Kindern. In der Schule sprechen meine Kinder Englisch und dann sprechen wir ja auch Deutsch, weil wir in Deutschland leben. Und Französisch, ja, weil meine Mutter zweisprachig groß geworden ist und für sie ist die Sprache sehr wichtig und das würde sie dann auch ab und zu mit meinen Kindern sprechen.
Okay.
Bekommt sie nicht immer eine Antwort zurück, aber sie versucht es wenigstens.
Also vielsprachig geht es bei Ihnen zu Hause zu. Ich habe vorhin gesagt, Sie sind ein Brain, die Schwaben haben dafür einen Begriff, der heißt Schlaule, schon mal gehört?
Nee, noch nicht.
Noch nie, gut. Jetzt zum ersten Mal.
Ja.
Ist bei uns in der Region, wird das angewandt. Sie sind irgendwann aus der Forschung rausgegangen. Sie haben erst mal promoviert, also Ihre Doktorarbeit gemacht und wirklich so richtig Basisforschung gemacht. Warum sind Sie dann irgendwann rausgegangen?
Ja, also nach meiner Promotion habe ich ein Stipendium bekommen für einen Postdoc. Dann habe ich noch weiter geforscht. In dieser Zeit, nach meiner Promotion, habe ich dann meine zwei Kinder bekommen. Bin dann auch schließlich Alleinerziehende geworden. Und da habe ich wirklich meine Hände voll gehabt. Habe ich ganz wenig Zeit gehabt für meine Forschung. Und da habe ich mir die Frage gestellt, okay, mein Stipendium ist jetzt abgelaufen, was tue ich jetzt? Und ich habe immer eine sehr große Leidenschaft gehabt, um Sachen zu erklären aus der Wissenschaft, um das irgendwie alle Leuten quasi näher zu bringen. Und da habe ich gedacht, jetzt wirst du dich selbstständig machen und wir schauen einfach mal, was daraus kommt.
Mutiger Schritt war das damals. Wie läuft es im Gehirn ab, um jetzt mal diese Ebene zu wechseln? Weil Sie waren ja unglücklich auch ein bisschen mit der Wissenschaft. Festzustellen, man ist unglücklich, aber man hat irgendwie doch Gedanken, dass man das einfach aushält. Wie läuft es ab im Gehirn? Was kann man da beeinflussen?
Ja, es ist ja so, dass wenn man irgendwie einen Job tut, den man ungern tut, dann produziert man eigentlich auch ständig, auch wenn es nicht so intensiv ist, eine negative Emotion. Und die negative Emotion, die hängen zusammen mit zum Beispiel Strukturen wie unsere Amygdala oder Mandelkerne im Gehirn.
Mhm.
Und das sind Strukturen, die unglaublich wichtig sind für das Überleben und generell auch für das emotionale Empfinden. Allerdings, wenn sie aktiv bleiben in Situationen, wo wir sie nicht brauchen, stören die uns wirklich in unserer Leistung.
Und ich glaube, für die Angst zuständig sind, diese Mandelkernkomplexe, die wir da haben.
Genau, die Angst oder Frustration oder quasi wirklich die ganz starke negative Emotionen und Stress zum Beispiel auch. Also Stress ja hängt ja auch mit dieser Struktur zusammen.
Stress ist ja was, was in unserer Gesellschaft absolut gängig ist. Wir leben in der Leistungsgesellschaft, aber es gibt auch sowas im Augenblick wie so einen Zeitgeist, gerade bei den jüngeren Leuten, die dieser ständigen Leistungsorientierung versuchen zu widersprechen. Work-Life-Balance spielt da eine Sicht, also aus der neurowissenschaftlichen Sicht. Wie können wir es schaffen, unsere Ansprüche an uns selbst so zu ordnen, dass wir uns damit nicht schaden, mit diesem Stress, mit dieser Leistungsgesellschaft?
Ich glaube, das ist auch eine Sache von Erziehung. Ich meine, Sie haben das gerade schon mal angesprochen, die jüngeren Leute heutzutage, die gehen ganz anders um mit der Arbeit. Die sagen das ganz offen auch so, diese Work-Life-Balance ist für mich etwas ganz Wichtiges, finde ich übrigens wirklich ganz gut. Eine ältere Generation zum Beispiel, die hat gelernt, wir müssen wirklich ganz viel arbeiten, um das Geld zu verdienen. Ich sage nicht, ob ja da jemand richtig ist oder falsch ist, überhaupt nicht. Aber es ist auch eine Sache von Erziehung und Kultur. Und ich glaube, es ist vor allem eine kulturelle Änderung, die dazu führt, dass wir anders mit dem Thema Leistung umgehen.
Verändert das auch unser Gehirn?
Absolut.
Inwiefern?
Absolut. Ja, es ist ja so, dass wenn wir natürlich, oder das müsste sein, dass wir irgendwie einen Traumjob haben. Aber ich glaube, die meisten Leute, wenn wir halt viel zu viel arbeiten, viel zu lange Stunden arbeiten, das ist für das Gehirn überhaupt nichts Gutes, weil die Amygdala oder die Struktur, die auch mit Stress zusammenhängt, einfach wirklich sehr aktiv wird und wir erschöpfen gleichzeitig damit auch den Präfrontalkortex. Die Struktur, die habe ich auch schon mal kurz erwähnt.
Die hängen ja ganz eng zusammen, diese beiden Strukturen.
Die spielen ganz stark zusammen, tatsächlich. Mhm. Also das heißt ja natürlich auch, dass wenn wir der Präfrontalkortex, vergleicht das manchmal mit einer mentalen Batterie, die ist an einem Punkt manchmal auch leer.
Die Neurowissenschaftlerin Caroline Notebaert möchte herausfinden, wie wir unser Gehirn optimal nutzen können. Und diese Ergebnisse aus der Hirnforschung nutzbar zu machen, haben sie sich zur Aufgabe gemacht. Sie machen das auch mit ihrer Consulting-Firma, die sie auch haben für Unternehmen, nämlich zum Beispiel für Bosse, so wie Bruce Springsteen, machen sie das. Aber auch für Individuen. Der Weg so von der Forschung, also die ist ja eher abstrakt, dann hin zu dieser Praxis. Wie haben Sie die bewerkstelligt? Wie bewerkstelligen Sie die?
Ja, habe ich eigentlich in meiner Forschungszeit auch schon gemacht, vor allem in Gesprächen mit meinen Kollegen, weil eine Seite ist natürlich die harte Forschung, die andere Seite ist wirklich, dass wir mal schauen, was bedeutet das jetzt für uns. Und wenn ich schon so mal zurückblicke auf meine Zeit als Forscherin, waren das genau die schönsten Momente, wo ich diese Gespräche mit meinen Kollegen hatte. Und deswegen bin ich dann auch eine andere Richtung ausgegangen und ich glaube, es ist wirklich etwas sehr Wertvolles zu schauen, was lernen wir aus der Forschung und wie setzen wir das um. Und das ist genau, was ich jetzt eigentlich fast die ganze Zeit tue, die Umsetzung.
Ich versuche es mal praktisch zu machen. Wie kann man denn herausfinden, ob man jetzt sein Gehirn optimal nutzt oder nicht? Kann man das überhaupt messen? Ist das messbar?
Ja, also da braucht man nicht überhaupt das Gehirn zu untersuchen, kann man auch mit anderen Aufgaben untersuchen, einfach mal schauen, wie ist Ihre Leistung jetzt, wie ist Ihre Leistung zum Beispiel nach einer Training und so weiter und dann können wir mit anderen Maßen schauen, ob Sie quasi Ihr Gehirn für diese besondere Aufgabe optimal benutzen. Aber klar, wir können auch das Gehirn an sich messen und dafür gibt es bestimmte Methoden, die wir benutzt haben. Ich habe sehr häufig die MRT benutzt, das ist ein Brain Scanner, ein Gehirnscanner, so eine große Röhre quasi.
Kernspin, genau.
Genau, und da kann man einfach das Gehirn sichtbar machen. Da kann man nicht nur diese Funktionen anschauen des Gehirns, sondern auch die Struktur anschauen. Und es ist vor allem diese Methode, die ich benutzt habe. Aber meine Kollegen, die haben genauso gut diese elektrische Pulse des Gehirns auf dem Kopf quasi gemessen. Das ist noch eine andere Methode, um Gehirnaktivität zu untersuchen.
Mit diesen Elektroden auf dem Kopf?
Genau.
Das auch, ne?
Genau, stimmt.
Wenn ich jetzt im MRT liege, also in diesem Kernspin, das ist ja furchtbar laut und so, das löst ja schon mal Stress bei mir aus, dann in der Enge. Verändert das nicht Ihre Messergebnisse? Wie kriegen Sie das denn hin, dass die dann wirklich objektiv sind?
Ja, da selektieren wir tatsächlich auch unsere Studenten oder Probanden. Also da wird tatsächlich vorab schon mal gefragt, ob die überhaupt keine Angst haben, um teilzunehmen, weil sie tatsächlich in einer Röhre liegen. Wenn man zum Beispiel klaustrophobisch ist, also dann wird man sowieso nicht teilnehmen. Mhm. Also so oder so wird das vorher richtig angesprochen, besprochen auch, damit die Leute möglichst ruhig sind oder entspannt sind. Heißt natürlich nicht, dass die Leute am Anfang gleich entspannt sind. Also es ist ja so, dass wenn wir eine MRT-Studie durchführen, brauchen wir meistens funktionale Bilder, wo wir die Gehirnfunktionen untersuchen. Und wir brauchen auch ein strukturelles Bild, was ungefähr 5 bis 6 Minuten dauert.
Wenn und dafür man muss man das in dieser lauten Röhre dann
genau,
so lange auch aushalten.
So ist es. Mhm. Aber wenn man mit diesem strukturellen Bild anfängt, dann sind die Leute nach 5, 6 Minuten, die gewöhnen sich ja auch an diese Geräusche von diesem Scanner. Und da könnte man mit anfangen, damit die Leute sich quasi ein bisschen beruhigen, sich dran gewöhnen und so weiter. Und kann man mit aufbauen in diesem Setup vom Experiment.
Das können Sie jetzt aber nicht mit Ihren Seminarteilnehmern machen, sowas, sondern nee. Da müssen Sie andere Methoden anwenden. Sie haben gerade
so
gesagt,
Ist-Zustand,
Übung und dann eine neue Messung. Was für Übungen sind das denn?
Ja, also es ist ja so, dass ich auch in meine Seminare Messungen durchführe, dann messe ich nicht so wirklich die Gehirnfunktionen. Ich messe zum Beispiel Hartratenvariabilität. Das ist jetzt eine Messung, die ich auch mache mit meinen Probanden, weil diese Messung an sich etwas auszeigt über, wie mental fit wir sind, wie unsere mentale Gelassenheit gerade ist. Und das ist eine Messung, die ich eigentlich häufig womöglich auch mit einbringe in meine Seminare, weil es für die Teilnehmer wirklich klar zeigt, so bin ich drauf. Und wenn ich bestimmte Übungen durchführe, kann ich die Messung für mich auch gleich ändern. Also ich messe schon keine Gehirnaktivität, aber diese Herzratenkohärenz.
Wir sind beim Thema emotionale Gelassenheit und die wollen wir natürlich alle haben. Und die kann man sogar messen. Und da haben Sie gerade den Begriff der Hartratenvariabilität aufgebracht. Und den müssen Sie uns jetzt bitte nochmal erklären. Das ist nämlich die Messung, mit der wir unsere emotionale Gelassenheit messen können.
Genau. Es ist ja so, dass das Herz überhaupt nicht regelmäßig schlägt. Also wenn es regelmäßig schlagen würde, dann ist es so wie ein Metronom. Zack, 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 zack. Tut es nicht. Soll es auch nicht. Es ist sogar ganz wichtig, dass das Herz sehr unregelmäßig schlägt. Und diese Unregelmäßigkeit, die kann man natürlich messen, die kann man auch mit einer Messmethode aufmalen. Und die Kurve, die wir dann sehen, die sagt uns etwas über unsere emotionale Gelassenheit.
Ist doch ein Lügendetektor, den Sie da gerade beschreiben.
Irgendwie schon, ja. Irgendwie könnte man das vielleicht benutzen. Ich habe es jetzt in diesem Kontext jetzt noch nicht so angeschaut, aber irgendwie schon. Und das Schöne an dieser Messung ist, dass es eine Echtzeitmessung ist und da kann man zum Beispiel in meinem Fall jetzt Führungskräfte, da führt man diese Messung durch. Da kann man relativ schnell sehen auch, wie ist diese Person drauf mit seiner oder ihrer emotionalen Gelassenheit. Und das ganz Schöne ist, dass man anhand von Übungen auch gleich zeigen kann, wie kann ich diese Messung in positive Sinne auch verbessern.
Mhm. Wo setzen Sie da an? Also wenn Sie jetzt merken, jemand wird sehr schnell aggressiv, ich gehe jetzt mal so von diesem Stereotypen und negativen Cheftypus aus, männlich nehmen wir jetzt mal, sehr aggressiv, wird schnell laut und so. Wo setzen Sie da an?
Da, glaube ich, braucht man zuerst eine ganz lange wissenschaftliche Erklärung, damit so eine Person sich überhaupt öffnen würde, um zuerst sich selbst mal anzuschauen und zu sehen, das Problem liegt tatsächlich auch bei mir. Also ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema. Und da würde ich nicht gleich mit so einer Messung anfangen, aber ich würde zum Beispiel mit diesem Ping-Pong-Ball-Experiment da auch wieder anfangen, um zu zeigen, dass man überhaupt nicht in Kontrolle ist der eigenen Leistung oder der eigenen Emotionen. Und das benutzen quasi als Öffnungsübung, um dann zu schauen, jetzt schauen wir uns die Theorie mal an, wie das Gehirn funktioniert.
Wenn wir gerade bei emotionaler Gelassenheit sind, was viele Leute ja wahnsinnig auf die Palme bringt, ist die ganze Handykultur. Also aufs Handy schauen, bei jeder Gelegenheit, in jeder Schlange im Supermarkt oder im Bus oder in der allerschlimmsten Form zu Hause in der Familie am Esstisch.
Ja.
Wie gehen Sie daran? Also sind das Dinge, die unser Gehirn tatsächlich verändern?
Ja, absolut.
Dieses viele aufs Handy schauen?
Genau. Es ist ja so, dass das Benutzen des Handys hat natürlich ein sehr, ganz großes Suchtpotenzial. So wie alles quasi, was über mein Belohnungssystem im Gehirn läuft, hat das ein Suchtpotenzial. Und es ist ja so, Studien haben auch gezeigt, dass wenn wir sogar das Gehirn dann nur dabei haben, in der Tasche, dann schon sind wir in unserer eigenen Konzentration gestört, einfach weil wir wissen natürlich, wir haben das Handy dabei und möglicherweise könnten wir da gestört werden. Es ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem und ich glaube, eine der ersten Effekte, die wir auch sehen werden, ist, dass jüngere Leute, die quasi groß wurden mit einem Handy in der Hand, die werden sich überhaupt keine lange Zeit mehr konzentrieren können, weil das Gehirn ständig gelernt hat, ständig sich ablenken zu lassen oder sogar die Ablenkung aufzusuchen. Es gibt da viele Perspektiven drauf, aber ich glaube, das Erste, was wir sehen werden, ist große Probleme mit der Konzentration.
Über die gesellschaftlichen Folgen kann man sich jetzt lange unterhalten, aber wir gehen jetzt mal wieder zurück zu diesem Cheftyp, der, ja, und wenn ich jetzt Ihnen gut zugehört habe, dann hat der in seinem Mandelkernkomplex Amygdala, da hat er eine hohe Aktivität, Dauerfeuer sozusagen, hat einen hohen Cortisolspiegel. Das schadet ihm wiederum für die Gesundheit. Also wie bringen Sie so jemanden dann runter von dieser Aktivität?
Ja, da die Übungen, die ich zum Beispiel häufiger benutze, das sind zum Beispiel Achtsamkeitsübungen. So eine Führungskraft, die Sie gerade beschrieben haben, ist, glaube ich, eine Person, die sich nicht so gleich öffnen würde für Achtsamkeit, braucht auch wieder die Einführung in, wie das Gehirn funktioniert. Aber ich glaube, die Achtsamkeitsübungen, wissenschaftlich gesprochen, sind eine der meist kraftvollen Übungen, mit denen wir tatsächlich die Mandelkernaktivität auch runterkriegen. Auch bei so einer Führungskraft.
Und jetzt sind doch ein paar Fragen reingekommen von unseren Hörerinnen und Hörern. Mit denen fangen wir mal kurz an. Claudia aus Pforzheim. Claudia fragt, meint ihr jetzt in eurer Sendung gerade einen erhöhten Cortison- oder Cholesterinspiegel? Das ist eine Frage, die kann ich schnell beantworten. Wir meinten natürlich im Zusammenhang mit Stress den Cortisolspiegel. Das schnell beantwortet. Und dann gibt es eine Frage aus der Schweiz. Nämlich, würdet ihr, jetzt muss ich da hier ganz kurz, ja genau, Reifel Müller möchte wissen, könntet ihr euren heutigen Leutegast fragen, wie es sich verhält mit Alkoholtrinken und dem Untergang an Gehirnzellen? In welchem Ausmaß findet das statt und gibt es Reserven und passiert das abhängig von der Alkoholmenge?
Ja, Alkohol sollte man so oder so lassen. Und das ist meistens eine Botschaft, die man nicht so gerne hört, weil an sich viele Leute gerne Alkohol trinken, aber man hat auch nicht einfach endlose Reserven da. Also von daher, wenn irgendwie Gehirnzellen dann auch irgendwie kaputt gehen mit Alkohol trinken, vor allem viel Alkohol trinken, kommen die auch nicht so einfach zurück. Mhm.
Also ich muss kurz ergänzen, also Gehirnzellen können sich ja entwickeln, haben wir vorhin gesagt.
Genau,
also unser Gehirn entwickelt sich weiter.
Genau.
Aber wenn die Gehirnzelle mal weg ist, kommt sie nicht wieder.
Nee. Es ist ja so, dass wir auch nur zwei Strukturen im Gehirn haben, die überhaupt neue Gehirnzellen produzieren können. Mhm. Also von daher ist es nicht etwas, was so oder so ganz einfach passiert.
Also neueste Erkenntnisse, hatte sie gefragt. Das ist natürlich schon so, dass beim Rauschtrinken, da geht natürlich ganz viel Gehirnmasse weg. Aber auch wenn man wenig trinkt, das geht natürlich einher miteinander, wie viel ich trinke, wie viel da untergeht. Und dann tatsächlich ist es so, wenn man auf Entzug ist. Aber das wird jetzt vielleicht ein bisschen speziell an der Stelle. Wir wollten nämlich über das Thema Achtsamkeit sprechen. Und das ist ja so ein Begriff. Mindfulness benutzen Sie ja immer auch in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben. Sie haben übrigens ein sehr persönliches Buch jetzt geschrieben, wo Sie genau diese Phänomene auch erklären, anhand einer Geschichte, wo Sie mit Ihrer Tochter dann spazieren. Das ist natürlich alles fiktiv, auf einem Weg in Irland, welcher Weg?
Genau, da war der Wicklow Way in Irland.
Genau, und da kommen ganz viele dieser Themen auch zur Sprache. Aber jetzt mal zum Thema Mindfulness. Streng genommen bedeutet es ja im Hier und Jetzt sein, also körperlich und mental. Das klingt erstmal relativ einfach, aber so einfach ist es gar nicht,
überhaupt
mit den Gedanken
nicht.
Wirklich hier zu sein.
Ja. Überhaupt nicht. Also ich würde das kurz von einer neurowissenschaftlichen Perspektive auch erklären. Es ist ja so, dass wir in unserem Gehirn verschiedene Netzwerke haben. Und ein Netzwerk ist ein Netzwerk, was ständig unsere Gedanken triggert. Darüber haben wir schon gesprochen am Anfang der Sendung. Ständig werden wir quasi gestört von Gedanken, die spontan aktiviert werden. Jetzt ist es so, wir haben in unserem Gehirn auch ein anderes Netzwerk, was wir aktivieren bei einer Mindfulness- oder Achtsamkeitsübung. Und jetzt ist es so, dass diese zwei Netzwerke in unserem Gehirn, die können nicht gemeinsam aktiv sein. Das heißt eigentlich ganz konkret, dass ich mit einer Mindfulness- oder Achtsamkeitsübung kann ich quasi dieses Netzwerk, das ständig meine Gedanken triggert, kann ich beruhigen. Und diese Beruhigung ist von signifikanter Bedeutung, weil es wirklich zu Gelassenheit führt und auch eine bessere emotionale Stabilität, weil es genau unsere Gedanken sind, die ständig unsere Emotionen triggern.
Gemeine Frage, hilft das bei jedem?
Theoretisch könnte das bei jedem helfen. Das ist eine gemeine Antwort auch.
Das ist eine diplomatische Antwort, würde ich sagen. Kann man das denn messen, objektivieren?
Ja, kann man messen. Tatsächlich, ja, zu Achtsamkeit, zu dieser Praxis gibt es ganz viele Studien. Und abhängig auch ein bisschen vom Fokus der Studie wird vielleicht eine andere Gehirnstruktur oder eine andere Funktion gemessen. Aber man kann auf jeden Fall zum Beispiel diese Strukturen, die zu einer emotionalen Gelassenheit führen, das kann man auch messen, zum Beispiel vor einem Training und nach dem Training und vergleichen dann.
Wir waren gerade beim Thema Achtsamkeit und haben darüber gesprochen, dass man die tatsächlich sowohl objektiv messen kann, trainieren und auch tatsächlich mit Erfolgen auch vermitteln kann. Also dieses Hier und Jetzt sein, auch mental. Jetzt sind wir beiden, das habe ich vorhin schon gesagt, wahrscheinlich ohne Handys sozialisiert worden und aufgewachsen. Ich hatte mein erstes mit 20, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war.
Ähnlich, glaube ich, ja.
Ja, also schon mal so in der prägenden Phase ohne Handy. Ja. Kann man denn Achtsamkeit, sage ich jetzt mal bei Jüngeren, die schon von Anfang an mit Handys hantieren und ganz viel draufschauen, auch so 4-5 Stunden Bildschirmzeit am Tag haben, da ist doch eine Achtsamkeit schon ganz anders verteilt.
Ja, absolut, absolut. Sie ist anders verteilt. Auch wieder rein theoretisch im Prinzip die positive Effekte der Achtsamkeit, die finden statt, ob man jetzt ein Handy hat oder nicht. Und wenn man richtig trainiert, dann sollten die positive Effekte auch stattfinden. Allerdings sind es für junge Leute, die groß werden mit dem Handy in der Hand, sie sind ständig abgelenkt. Die haben eigentlich ständig, hundertprozentig, auch in der Nacht für viele Jüngere, eine Ablenkung. Und das macht, dass diese ganzen Achtsamkeitsübungen eine wirklich große Herausforderung geworden sind. Und das ist wirklich schade, weil das wirklich bedeutet, dass die unglaublich viel Energie aufbringen müssen, um sich zum Beispiel mal auf den eigenen Gedanken hier und jetzt zu konzentrieren oder auf eine Aktivität, die hier und jetzt stattfindet.
Das heißt, Ihre Arbeit wird in Zukunft eher ein bisschen schwieriger werden. Wir gehen jetzt mal zu einem anderen Thema, hat mit Handy nichts zu tun, ist aber eine Frage von Gabi. Guten Morgen. Macht es Sinn, eine 10-Jährige zum dauernden Lesen zu zwingen, wenn das Kind nachweislich unter einer attestierten Lese-Rechtschreibschwäche leidet?
Ja, absolut nicht. Also ich wäre auch persönlich, also als Wissenschaftlerin eins, aber als Mensch glaube ich auch dagegen. Es ist auch die ganze Basis meiner Geschichte hier oder meiner Arbeit, dass desto mehr Stress wir irgendwie erzeugen, desto mehr wir uns selbst in unserem Potenzial blockieren. Ein Kind, was so stark unter Stress steht, wird auch nicht lernen. Wird nur lernen quasi, dass es etwas nicht kann und wird eigentlich unglaublich viel Stress erfahren. Also ich würde das auf keinen Fall empfehlen.
Damit gehen wir mal ein bisschen auf die Metaebene, die beste Version seiner selbst zu werden. Das ist so eine Lebensaufgabe, die Sie sich gestellt haben. Wie weit sind Sie?
Ich weiß es nicht, muss ich meine Kinder vielleicht mal fragen. Es ist ein Prozess. Also ich glaube nicht, dass man das irgendwie erreicht. Aber ich glaube, einfach mal zu schauen, hier und jetzt mit meinen Fähigkeiten, wie kann ich diese so gut wie es geht einsetzen? Und da haben Sie auch schon mal die Antwort gegeben, Achtsamkeit spielt da eine sehr wichtige Rolle. Ich kann nur das gestalten, den Moment gestalten, den gerade hier passiert. Mit meiner Aufmerksamkeit hier und jetzt zu sein, hilft mir ungemein, um einfach die beste Version, die ich jetzt in mir habe, auch rauszubringen.
Das heißt, so wertvoll Ihre Arbeit als Beraterin, als Consulting-Mensch auch ist und Ihre Expertise als Neurowissenschaftlerin, ein bisschen was kann ich auch selber machen.
Absolut, absolut. Ja. Ja, also zum Beispiel diese Achtsamkeit. Jeder kann achtsam im Alltag mit sich selbst umgehen, mit anderen umgehen. Also das ist wirklich irgendwie eine Einstellung. Und ich glaube, der beste Tipp, den ich da mitgeben kann, ist im Prinzip mal zu schauen, wo bin ich jetzt mit meinen Gedanken hier und jetzt und versuche das, was man tut, bewusst zu tun. Und ich glaube, dann hat man schon wirklich ganz viel erreicht.
Das lasse ich jetzt so stehen. Das war ein schönes Abschlusswort und es war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, Caroline Notebart, Neurowissenschaftlerin, für Ihren Besuch in SWR 1 Leute.
Sehr gerne.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.